2. Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10, hört das Wort Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach: So spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh. Und ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen: Ziehe aus, du und das ganze Volk hinter dir her, danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Der Herr aber hatte zu Mose gesagt: Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatte Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Lasst uns beten. Großer Gott, wir bekennen, wie sehr wir dein Wort brauchen. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und dein Wort allein ist Wahrheit. Und Herr, wir leben in einer Welt, die vor allem von Dunkelheit und Lüge geprägt ist. Und wir brauchen deine Wahrheit, damit sie unsere Sinne und unseren Verstand erhält. Aber Herr, wir sind schwach und wir verstehen oft nicht. Und so brauchen wir auch deinen Geist. Herr, hilf uns, die Wahrheit zu verstehen. Nimm, Herr, unsere Abneigung gegenüber deiner Wahrheit von uns. Und erfülle uns, Herr, mit Liebe für dein Wort. Und erfülle uns so, Herr, dass wir mit Freuden deine Wahrheit hören. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe der Predigt den etwas reißerischen Titel gegeben: Das Ende naht. Das Ende naht. Genau das sehen wir eigentlich hier. Das ist die Ankündigung, die uns Mose gibt. Es ist bald vorbei. Auf der einen Seite wird Israel endlich aus Ägypten ausziehen. Und die Sklaverei wird ein Ende haben. Sie werden das Land der Sklaverei hinter sich lassen und in das versprochene Land einziehen. Auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott Ägypten ein Ende setzen wird. Natürlich, Ägypten existiert immer noch. Doch die letzte Plage wird Ägypten endgültig schlagen. Es wird vorbei sein mit der großen Herrschaft Ägyptens. Gott wird ihnen nehmen, was das Wertvollste für sie ist. Das Kostbarste. Er wird ihnen ihr Leben nehmen. Vor allem das Leben ihrer Kinder. Aber Gott zeigt uns noch etwas. Das Ende naht, das Ende kommt, aber in all dem bleibt Gott treu. In diesem ganzen Bericht sehen wir, wie Gott für sein Volk sorgt, wie er sich um sein Volk kümmert. Die Ankündigung ist schrecklich, aber sie ist eigentlich für uns tröstend. Denn Gott zeigt hier, wie sehr er sein Volk liebt, wie sehr er seine Kirche liebt. Und wir werden sehen, wie Gott in all dem, was hier geschieht, die Kontrolle behält. Derjenige ist, der die Autorität hat. Bis jetzt hat der Pharao sich geweigert. Er sollte Israel ziehen lassen, aber jedes Mal hat er gesagt, nein. Jedes Mal hat er sich dagegen entschieden. Und man könnte denken, irgendwann hört alles auf und der Pharao kommt damit durch. Und manchmal könnte man denken, der Pharao ist eigentlich ziemlich clever. Er sagt, okay, ich lasse euch gehen, aber als die Plage aufhört, entscheidet er sich um und lässt das Volk doch nicht ziehen. Aber die 10. Plage wird nicht aufhören. Die 10. Plage wird nicht mehr rückgängig sein. Sie wird so bleiben, wie sie ist. Nach der 10. Plage ist es vorbei. Gott hat die Kontrolle, Gott hat die Autorität und die Macht. Und jetzt hat er sich entschieden, allem ein Ende zu setzen, das Ende naht. Und wir haben 3 Punkte in der Predigt. Das erste ist die Vorbereitung. Der zweite Punkt ist die Ankündigung. Der dritte Punkt die Erklärung. Die Vorbereitung, die Ankündigung und am Ende die Erklärung. Wir beginnen natürlich mit dem ersten Punkt, die Vorbereitung. Als erstes, bevor Mose erneut zum Pharao spricht, soll er mit dem Volk reden. Und wir sehen hier, wie das Volk sich vorbereiten soll auf das, was kommt. Oder besser gesagt, wir sehen, wie Gott das Volk vorbereitet und für das Volk sorgt auf das, was kommt. Das Volk muss vorbereitet sein auf den Auszug. Es muss bereit sein, auszuziehen. Und wenn wir nächste Woche sehen, wie das Passafest eingesetzt und vorbereitet wird, sehen wir, dass sie mit Stab in der Hand und mit Gürtel und mit Schuhen an den Füßen das Essen essen sollen, weil am Morgengrauen wird es losgehen. Sobald die Sonne aufgeht, werden sie ausziehen. Das Volk muss vorbereitet sein. Und wir sehen, was das Volk tun soll. Und wir finden Anweisungen. Das Volk soll etwas tun und wir denken sofort, hier handelt das Volk. Jetzt ist es die Verantwortung des Volkes, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und das stimmt. Überall in der Bibel. Immer wieder sehen wir, dass Gott will, dass sein Volk aktiv ist. Christentum ist keine passive Religion. Es ist keine Religion, wo wir uns einfach zurücklehnen. Aber wir sehen auch, wie Gott alles dazu ebnet. Der Weg ist frei. Das Volk soll sich vorbereiten und Gott hat ihnen alles schon gegeben. Alles, was sie benötigen. Als erstes sollen sich die Israeliten darauf vorbereiten, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Gott sagt, es kommt eine letzte Plage und danach werdet ihr ausziehen. Und wenn ihr euch ziehen lässt, sagt Gott, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Das Volk soll bereit sein. Bereit sein, dass sie aus dem Land, das sie als Sklaven gehalten hat, vertrieben werden. Ausgetrieben werden. Gott sagt hier, wenn ihr auszieht, könnt ihr euch nicht mehr vorbereiten. Dann ist es zu spät. Wir kennen das, wenn wir in Urlaub fahren, wenn wir irgendwo hinfahren, dann planen wir, was wir einpacken, was wir brauchen, wie wird das Wetter vor Ort sein, wie lange sind wir dort, was kommt alles in den Koffer? Soll ich irgendjemand noch was mitbringen? Und so packen wir normalerweise für unseren Urlaub. Letztes Jahr aber hatten Aiden und ich die Situation, dass Aiden mit ihrer Mutter telefoniert hat und 2 Stunden später saßen wir im Zug Richtung Süden. Und in dem Moment hat man keine Zeit mehr zu planen, da schmeißt man nur noch in den Koffer und hofft, dass es genug ist für die nächsten Tage. Und so ähnlich war die Situation für die Israeliten. Sie hatten nicht mehr viel Zeit. Eine Nacht würde kommen und dann ist es ein Ende und dann müssen sie losziehen. Alles muss gepackt sein. Die Tiere müssen bereit sein. Ihre Hab und Gut muss fertig sein. Denn gleich geht es los. Und Gott sagt ihnen sogar nicht nur, dass sie sich vorbereiten sollen, er sagt ihnen, wie sie sich vorbereiten sollen. Sie sollen zu ihren Nachbarn gehen und sie sollen von ihren Nachbarn goldene und silberne Geräte fordern. Stellt euch vor, ihr klingelt bei eurem Nachbarn an der Tür und fragt ihn, hey, kannst du mir dein neues Auto schenken? Oder ihr fragt euren Banknachbarn in der Schule, in der Uni, hey, dein Handy gefällt mir, es ist neu, willst du mir das nicht schenken? Wir können uns vorstellen, was die Antwort ist. Die Antwort ist höchstwahrscheinlich nein. Oder noch schlimmer. Aber Israel sollte nicht einmal fragen, Israel sollte nicht höflich zu den Nachbarn gehen und sagen, hey, habt ihr vielleicht ein bisschen Gold und Silber für uns, weil morgen werden wir ausziehen. Sie sollten es fordern. Sie sollten zu ihren Nachbarn gehen und sagen, gebt uns goldene und silberne Geräte. Vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht waren es sogar Eigentum, was den Israeliten geklaut worden war, weil sie waren ja am Ende nur Sklaven in Ägypten. Sie sollten es fordern. Das war die Vorbereitung. Sie sollten Gold und Silber mitnehmen. Das macht Sinn. Ich meine, sie werden durch die Wüste laufen, sie werden mit anderen Völkern in Kontakt kommen, mit Händlern vielleicht in Kontakt kommen. Das kann hilfreich sein. Und wir werden später sehen, wie das Gold und Silber benötigt wird, wenn die Stiftshütte gebaut wird. Aber was wir hier sehen, ist, dass Gott sich um sein Volk kümmert. Denn es ist nicht nur, dass die Israeliten sich etwas fordern sollten. Wir lesen, und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Mose war ein angesehener Mann, er war beliebt. Und sie wussten, wenn Mose zum Pharao geht und etwas behauptet, wird es geschehen. Das haben die letzten 9 Plagen bewiesen. Und wir sollten besser das tun, was Mose sagt. Und wenn die Israeliten etwas fordern, dann sollten wir es ihnen geben. Seht ihr, Gott hat dafür gesorgt, dass die Israeliten das bekommen, was sie benötigen. Und gleichzeitig sollten die Israeliten es fordern. Und sie haben ihre silbernen Gefäße und goldenen Geräte und was sie nicht alles gebraucht haben, geschenkt bekommen. Und zwar so, wie Gott es ihnen versprochen hat. Seht ihr, erinnert euch, als Gott zu Mose gesagt hat, er soll nach Ägypten gehen? Ganz am Anfang, Kapitel 3, Kapitel 4, wo wir noch sehen, wie Mose sich nicht sicher ist, ob er der Richtige für den Job ist. Da sagt Gott zu ihm, und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll ihren Nachbarinnen und Hausgenossinnen Silber und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Gott hatte vorausgesagt, dass das jetzt geschehen wird. Gott hatte versprochen, dass sie nicht mit leeren Händen aus dem Land ausziehen. Seht ihr, Gott hat alles im Griff. Gott hat alles unter Kontrolle. Er kümmert sich um sein Volk. Er sorgt für sein Volk. Und wir wissen die Perspektive, die Israeliten nicht, aber wir wissen, dass noch 40 Jahre vergehen werden, bis die Israeliten wirklich ins verheißene Land einziehen. Aber Gott hat vorgesorgt für die Zeit. Gott hat sich um sein Volk gekümmert. Und das sollte uns trösten. Denn egal wie schwer unsere Lebenssituation ist, egal wie unsicher unsere Zukunft ist, Gott kümmert sich. Gott sorgt für uns. Das heißt nicht, dass es immer leicht wird. Das heißt nicht, dass der nächste Schritt, den wir gehen müssen, immer der angenehmste Schritt ist. Aber Gott sorgt und versorgt uns. Also die Vorbereitung gesehen. Als zweites sehen wir die Ankündigung. Die Ankündigung der letzten finalen Plage. Mose steht vor dem Pharao und sagt ihm ein letztes Mal, was passieren wird. Und diesmal wird es bitter werden. Diesmal wird der Pharao nicht einfach so davonkommen. Um Mitternacht, sagt Mose, wird Gott alles beenden. Es wird zu Ende gehen. Die Tyrannei des Pharao hört auf. Bis jetzt hat Gott eigentlich schon alles geschlagen. Es gibt so gut wie keine Pflanze mehr in Ägypten, die Frucht trägt. Der Hagel hat alles zerstört. Selbst die Tiere, die meisten der Tiere in Ägypten, sind gestorben, weil die Ägypter sie nicht in Sicherheit gebracht haben und sind auch vom Hagel erschlagen worden. Alles, was Ägypten noch hat, ist der Nil, der wieder Wasser führt. Und vielleicht die letzten paar Lebensmittel, die sie vor den Plagen retten konnten. Eigentlich ist Ägypten jetzt schon am Boden. Und wir haben es bei der letzten Plage schon gesehen, wie die Knechte des Pharaos gesagt haben, hör auf, Ägypten geht zugrunde. Aber heute Nacht wird es schlimmer werden. Denn heute Nacht werden die Menschen darunter leiden. Gott wird die Erstgeborenen töten. Gott wird sein Gericht endgültig vollstrecken und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zu dem Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Vom Obersten bis zum Niedrigsten. Jeder wird seinen ältesten Sohn verlieren. Jeder wird erleben, wie sein Kind stirbt und er wird nichts dagegen tun können. Es wird ein Geschrei geben und ein Trauer im Ägypten, wie es noch nie vorher existiert hat, sagt Gott. Alle werden ihre Kinder verlieren. Außer bei den Israeliten. Kein Hund wird seine Zunge regen, sagt Mose. Sagt uns Gott Gott wird sein eigenes Volk verschonen, aber die Ägypter werden geschlagen. Und eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum macht Gott das? Warum schlägt er alle Erstgeburt Ägyptens? Er könnte doch einfach nur den ältesten Sohn des Pharao sterben lassen. Er ist doch schließlich derjenige, der sich ständig weigert. Oder er könnte den Pharao selbst schlagen und ihn sterben lassen. Warum ganz Ägypten? Nun, zum einen, ganz Ägypten hat gegen Israel und gegen Gott gesündigt. Und ganz Ägypten muss bestraft werden, sonst hätten die Plagen auch immer nur gegen das Haus des Pharaos gerichtet sein können. Es ist ein Gericht über das ganze Land und über die Sünde des ganzen Landes. Aber es gibt einen weiteren wichtigen Grund. Als Mose zurück nach Ägypten geschickt wurde, sollte er zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Der Erstgeborene war damals was ganz Besonderes. Es war wichtig. Und in manchen Kulturen ist es heutzutage immer noch so, dass der erste Sohn, der geboren wird, der ist relevant. Der ist Erbe der Familie. Er wird den Namen der Familie weitertragen und den Reichtum der Familie erben und wird den Reichtum mehren und all diese Dinge, die man in eine einzige Person legen kann. Für den Pharao war der Erstgeborene besonders wichtig. Er wird der nächste Regierende sein. Wenn er stirbt, wird sein erstgeborener Sohn auf dem Thron sitzen. Und er hat alle Zeit und Kraft, die er übrig hatte, in seinen Sohn investiert. Die beste Ausbildung, alle Weisheiten, die er gelernt hat, hat er ihm weitergegeben. Er hat das beste Essen bekommen, die beste Kleidung, alles. Alle Energie hat er in seinen Sohn investiert. Aber was Gott sagt ist, Gott benutzt diese Realität, die geherrscht hat, und nutzt das Bild und sagt, mein erstgeborener Sohn ist mein Volk, mein Eigentum, mein kostbarster Besitz. Und wir sehen es im Neuen Testament, wie kostbar sein Volk für ihn ist. Er lässt sein eigenes Blut am Kreuz, damit sein Volk erlöst ist. Und Gott hatte angekündigt, wenn mein Sohn nicht in die Freiheit kommt, wird dein Sohn genommen werden. Gott ist hier nur treu zu dem, was er angekündigt hat. Gott erfüllt, was er versprochen hat. Aber was wir hier vor allem sehen und schon eine Vorstellung sehen und in den nächsten Wochen immer mehr betrachten werden, ist ein wichtiges Bild. Damit Gottes Volk gerettet werden kann, muss der Erstgeborene sterben. Damit Gottes Volk erlöst werden kann, muss das Blut des Erstgeborenen fließen. Und damit wir erlöst werden konnten, das Volk im Neuen Testament, die Kirche, musste das Blut des einzigen Sohnes Gottes, des eingeborenen Sohnes Gottes fließen. Christi Blut. Natürlich, wir warten noch auf unseren endgültigen Auszug in das verheißene Land. Ein endgültiger Auszug aus dieser Welt. Aber Gott hat dennoch schon alles vorbereitet. Eigentlich sind wir wie der Pharao. Wir weigern uns, Gottes Gebote zu erfüllen. Wir rebellieren gegen Gott. Und eigentlich müssten wir wie der Pharao gerichtet werden. Eigentlich müssten wir wie der Pharao bestraft werden. Doch Gott hat Christus für uns gerichtet, damit wir erlöst sind. Das ist Evangelium. Das ist die Wahrheit, die wir hier angedeutet sehen. Und am Ende der Zeiten werden wir in das neue Land einziehen, in das herrliche Jerusalem einziehen. Nicht, weil wir es verdient haben. Wisst ihr, was Gott seinem Volk in der Wüste sagt? Ich habe euch nicht erlöst, weil ihr ein großes und herrliches Volk seid. Ihr seid das geringste und kleinste unter allen Völkern. Aber ich habe euch erlöst, weil ihr mein Volk seid. Wir sind Gottes Volk. Wir haben nichts verdient von dem, was wir erhalten werden. Aber Gott will uns all das geben. Gott liebt uns und Gott hat sein eigenes Blut für uns vergossen. Seht ihr, Gott hat alles für sein Volk getan. Wir sehen es hier schon im Alten Testament. Ein Schatten auf das, was kommt. Er hat das Gericht angekündigt und er wird es erfüllen. Wir haben also gesehen, die Vorbereitung des Volkes treffen sollte, die Ankündigung an Ägypten und als drittes und als letztes betrachten wir die Erklärung. Wieso ist es so weit gekommen? Weil wenn wir die letzten Kapitel betrachten, wenn wir die neuen Plagen anschauen, müssen wir uns doch die Frage stellen, wieso hat der Pharao nicht früher aufgegeben? Wieso hat er es so weit kommen lassen? Kein König wird doch dabei zusehen, wie sein eigenes Land zugrunde geht. Das ist alles, was er hat. Keine Ernte mehr, keine Tiere mehr, kein Ertrag mehr, kein Handel mehr, bedeutet keine Steuern mehr für den König. Kein Volk mehr, das ihm dient. Selbst wenn er es nicht fürs Volk tun würde, er würde es für sich selbst tun. Warum war der Pharao bereit, so weit zu gehen? Irgendwie muss der Pharao gedacht haben, ich kann es aussetzen. Es wird irgendwann zu Ende gehen. Er hat gedacht, alles ist irgendwann vorbei. Aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht, es wird nicht vorbei sein. Warum hat der Pharao das alles mit sich machen lassen? Wieso hat er es mit seinem Volk machen lassen? Wieso muss am Ende sein erstgeborener Sohn sterben? Gott gibt uns die Antwort. In Vers 9 heißt es, der Herr aber hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. Als erstes müssen wir hier sehen, dass Gott es vorausgesagt hat. Gott hat vorausgesagt, dass der Pharao nicht hören wird. Er hat ihm vorausgesagt, dass sie nicht ausziehen werden. Aber Gott sagt, damit meine Wunder zahlreich werden. Gott hatte gesagt, er wird Israel mit mächtigem Hand und ausgestreckter Arm aus Ägypten holen. Und in den letzten 9 Plagen haben wir diese mächtige Hand Gottes gesehen. Und wir haben gesehen, wie er mächtig gehandelt hat. Gott wollte in Ägypten und an Ägypten zeigen, wer er ist. Und das hat er getan. Er hat ein Wunder nach dem anderen gesandt. Immer wieder wurden die Ägypter geschlagen. Und Gott hat gezeigt, wie mächtig er ist. Er hat direkt in die Schöpfung eingegriffen. Gott hat alles wunderbar gemacht. So wunderbar und geordnet, dass wir Naturgesetze finden. Regeln, nach denen im Normalfall alles funktioniert und läuft. Aber Gott hat diese Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Er hat die Jahreszeiten über Haufen geworfen. Er hat das gemacht, was er machen wollte in Ägypten. Und jeder hat es gesehen und jeder hat es erlebt. Er hat seine eigenen Regeln und Gesetze außer Kraft gesetzt, um Ägypten zu schlagen. Das sind Wunder. Das sind Zeichen. Und das sehen wir nur sehr selten in der Bibel. Und wir sehen es nur so sehr selten so gehäuft wie in diesem Fall. Aber Gott gibt uns einen zweiten Grund. Er will seine Herrlichkeit beweisen. Er will zeigen, wer er ist. Und dann in Vers 10 heißt er, so hatten Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao so, dass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Mose und Aaron haben die Wunder vollbracht. Sie haben das getan, was Gott von ihnen gefordert hat. Und Gott hat die Wunder getan. Aber im Hintergrund war Gott genauso aktiv. Er hat das Herz des Pharao verstockt, verhärtet. Und das ist die Wahrheit, die wir gerne ignorieren. Oder überspringen oder verleugnen. Das ist die unangenehme Wahrheit im Wort Gottes. Gott hat den Pharao dazu bestimmt, Israel nicht ziehen zu lassen. Gott wollte, dass der Pharao nicht nachgibt. Gott war der Aktive hier, der dafür gesorgt hat, dass der Pharao sich falsch entscheidet. Und vielleicht magst du diese Wahrheit nicht. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, es ist nicht der Gott, an den ich glauben will oder glauben kann. Es ist nicht der Gott, den ich gerne hätte. Aber dann lass mich die Frage stellen, an was für einen Gott willst du glauben? An einen Gott, der abhängig ist von Menschen? Ein Gott, der darauf warten muss, wie die Menschen reagieren, damit er wieder reagieren kann? Oder willst du an den Gott glauben, der allmächtig ist, dem nichts unmöglich ist? Der Gott, der alles gelenkt und geleitet und organisiert hat, damit es seinem Volk gut geht. Der souveräne Gott der Bibel. Dieser souveräne Gott bestimmt. Er bestimmt über Menschen. Er hat die Autorität dafür und er hat die Macht, das zu tun, und er wird es tun. Gott hat gesagt, er will sich an Ägypten verherrlichen, und er tut es. Gott verherrlicht sich. Er hat das Ende vorbereitet und das Ende kommt bald. Das Ende naht. Und das Neue Testament sagt uns, das Ende der ganzen Welt kommt bald. Und wir sollten uns darauf vorbereiten. Denn am Ende der ganzen Welt gilt das gleiche: entweder du gehörst zum Volk Gottes oder du gehörst zu denen, die gerichtet werden. Zu denen, die die Strafe Gottes erleiden. Und es ist eine ewige Strafe, die nicht mehr aufhört. Es ist ein Gericht, was wir nicht ertragen können. Und das Gericht, was kommt, die Strafe, die kommt, wird schlimmer sein als das, was Ägypten erlebt hat. Die Bibel spricht von dem zweiten Tod. Die Offenbarung beschreibt es als ein See aus brennendem Schwefel, der nicht mehr ausgeht, und dem man nicht stirbt und in dem man nicht verbrennt und ständig die Qualen des Feuers hat. Das ist das ewige, die ewige Strafe, die wir im Wort Gottes sehen. Und ich glaube, deshalb fordert uns auch dieser Text auf, auch wenn wir im Alten Testament sehen, auch wenn er über Ägypten spricht, er fordert uns am Ende auf, unser Vertrauen auf Christus zu setzen und zu glauben. Denn nur wenn wir an Christus glauben und nur wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir nicht verloren gehen. Das ist das Versprechen, das ist die Verheißung, die uns das Neue Testament immer wieder zuspricht. Wer an Christus glaubt, wird nicht verloren gehen. Er wird errettet sein. Am Ende der Tage, am Ende der Zeiten, wenn das Gericht kommt, werden die, die an Christus glauben, ausziehen in das neue, herrliche Kanaan, in das neue Jerusalem, in die neue Schöpfung. Lasst uns beten.